Mensch, Musiker.
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 Musiker. Musiker. Musiker.
Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Mensch, Musiker. Heute zu Gast ist Lisa Massetti. Und Lisa und ich, wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben uns eigentlich auf ein gemeinsames Projekt verabredet, was jetzt im Sommer und im Herbst stattfinden soll. Und deshalb bitte ich dich, Lisa, stell dich doch mal ein bisschen vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild von dir haben.
Ich bin in Frankreich geboren, in Marseille, weil meine Eltern haben schon lange dorthin gewohnt. Nur ich war sehr klein, wenn sie entschieden haben, dass sie wieder nach Italien zurück wollten.
Ah, deine Eltern waren also Italiener, die in Marseille gelebt haben?
Ja, jeder ist nach Marseille. Sie haben, also es ist nicht so, sie haben sie getroffen in Italien, sie haben sie getroffen in Marseille. Okay. Meine Mutter hat dort gewohnt, mein Vater auch. Und dorthin haben sie getroffen und bin ich geboren.
Okay.
Und sie wollten zurück, deswegen die ersten 2-3 Jahre in Sardinien und danach nach Emilia-Romagna, wo ja meine Mutter kommt. Meine Mutter wollte heim.
Okay. Was gab es für einen Grund für Italiener in Marseille zu sein? Warum waren deine Eltern da?
Oh, das ist eine lange Geschichte.
Weil, ja, dann machst du kurz.
Ja,
nein, okay.
Das ist eine lange Geschichte, weil meine Mutter hatte einen Französer geheiratet,
okay,
wenn sie sehr jung war, und er ist gestorben.
Okay.
Nach 2-3 Jahren.
Okay.
Und sie wollte da bleiben. Sie wollte da bleiben. Und mein Vater, da ist eine andere Geschichte, ist weg von zu Hause. Es gab Probleme in die Familie oder so. Er war noch nicht 30 und er ist mit einem Freund nach Marseille und da geblieben.
Also das war Zufall, es gab keine besonderen wirtschaftlichen Gründe oder da war nicht was Besonderes los, was jetzt die Leute angezogen hat, oder gab es da so einen Reiz von Marseille
in
der Zeit?
Ein Reiz, ich würde nicht so sagen. Ich denke, mein Vater hat Kontakte mit einem Freund, die schon da war. Und dieser Abbruch mit der Familie hat gesagt, okay, ich gehe hin, und hat wieder von Anfang alles gemacht.
Okay.
Und du Job, bist, alles.
Und du bist dann in der Emilia-Romagna aufgewachsen?
Ich bin dort aufgewachsen, ja. Und warum bin ich hier? Ne?
Genau. Das wäre jetzt die nächste
Warum
Frage.
Warum bin ich in Deutschland?
Und was machst du hier vor allem? Ich habe ja eben erwähnt, dass wir ein Projekt vorhaben und du bist Theaterpädagogin.
Ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin.
Mhm.
Und meine Ausbildungen habe ich in Italien absolviert.
Mhm.
Und ich habe gearbeitet mit einem Ensemble.
Mhm.
Und dann habe ich mich verliebt in eine Deutsche.
Okay.
Deswegen, wir haben eine Zeit getrennt gelebt. Wir haben uns gesehen, nur wenn wir könnten, nur mit Tournee und alles. Ich hatte nicht so viel Zeit. Er hat auch für Theater gearbeitet, als Regisseur. Und es gab einen Punkt, wo ich gesagt habe, ja, die Beziehung ist eine Sommer-, eine Urlaubbeziehung fast. Man kann nicht so wirklich, ja, das war ein Dilemma von seiner Seite auch. Wie machen wir? Und ich, blauäugig auch, sage, jetzt komme ich gucke ein bisschen. Dann mal sehen. Blauäugig sage ich, weil ohne die Sprache.
Ja.
Und ich dachte, okay, ich gucke, ob mir gefällt, wie es ist. Eine Sache, es gab auch, wie soll ich sagen, ich bin gewachsen in einer Familie, wo Mein Vater war ein Partisan, hat uns als Kinder immer erzählt, wie die Deutschen böse waren. Mhm. Weil sie hatten besetzt ihre Wohnung, sie sollten in die in Keller leben und sie könnten nicht beitreten. Und er hat uns immer wirklich uns infiziert mit diesen Vorurteilen.
Gegen Deutsche.
Deswegen, Deutschland war immer eine, ich sagte, und die Deutschen kamen im Urlaub, wir haben immer die gesehen am Meer, baden am Ostern, wenn wir nicht im Wasser gehen. So, diese Vorurteile, Wahnsinn. Wahnsinn, was gemacht haben. Aber egal. Und dann auch, er war Kommunist und Partisan, hat gekämpft, solche Sachen, ja. Und ich verliebe mich in eine Deutsche. Und mein Vater sagte, das hat uns gefehlt in die Familie.
Okay, wann war dein Vater geboren? Wann ist der?
Mein Vater war 1915.
1915, also.
Es war sehr alt, ja.
Ja, ja. Und was haben wir ungefähr für eine Jahreszahl, als du dann nach Deutschland gekommen bist?
25 Jahre.
Vor 25 Jahren?
Ja. Weil ich bin gekommen mit meinen Beinen. Und ich hatte Sehnsucht ohne Ende. Und mein Vater am Telefon sagte, Lisa, ja, du wolltest ein Fahrrad, jetzt du musst fahren.
Nein.
Ja. Im Sinne, verstehst du die Bedeutung? Im Sinne, du bist gegangen mit deinen Beinen und jetzt du musst durchmachen.
Mhm. Hat dein Vater dich dann in Frieden ziehen lassen oder war das mit...
Doch, in Frieden, ja.
Also es war ja für ihn dann schon eine Herausforderung, wenn die Tochter nach Deutschland geht, das kann man ja nicht so einfach abschalten im Kopf, oder? Was da früher alles
Teil,
passiert war.
Ein Teil schon. Aber ein Teil, wenn ich wollte, er hat mich gelassen. Okay. Er hat nie gesagt, was machst du?
Okay.
Bist du verrückt oder was? Mhm. Oder warum kommt nicht er?
Okay. Das war ja auch schon wirklich eine liberale Sache. Das würden wir von einem Menschen nicht erwarten, der jetzt so wirklich, der auch einen Zorn auf Deutsche und Deutschland hat. War ihm das Seelenglück der Tochter doch wichtiger, oder?
Aber das war nicht so. Ich habe ihn nicht so erlebt. Mhm. Jetzt, wenn ich mich erinnere.
Ja.
Meine Mutter mehr. Meine Mutter sagte, hast du gut überlegt? Ja, du hast einen Job. Was machst du da? Ich wusste auch nicht, ob ich bleibe. Mhm. Und ich sagte auch, wenn ich nicht mit Theater oder mit Kunst zu tun kann, ich kann nicht hier bleiben, nur für die Beziehung. Mhm. Nur für die Beziehung wollte ich nicht, weil für mich war schon wichtig, die Beziehung, sehr wichtig. Und die Sicherheit, man hat nie. Mhm. Ja? Und deswegen, und die Unabhängigkeit. Nach 2 Monaten, die ich hier war, habe ich unterrichtet Italienisch.
Okay.
Weil ich wollte unabhängig sein. Also mein Geld haben, also eine solche Freiheit von solchen Dynamiken oder sowas. Obwohl er ist ein Engel, er war ein Engel, wirklich. Weil wir haben ihn geschafft, auf jeden Fall. Nach 10 Jahren haben wir ihn geschafft.
Wahnsinn. Und dann bist du ohne Deutschkenntnisse hier hin und sofort nach Mannheim in die Innenstadt oder hast du vorher?
Nee, in Mannheim. Davor, wenn ich ihn besucht habe, weil er studiert in Tübingen.
Okay.
Tübingen war meine erste Stadt in Deutschland. Und das war Winter. Ich bin mit dem Zug und er hat studiert in Tübingen. Deswegen, es war Winter, voll Winter mit viel Schnee und diese Häuser, ich war total fasziniert. Ich habe sofort angefangen zu malen.
Ja.
Diese Häuser mit diesem Holz, diese große Dach.
Fachwerk,
und er hat gewohnt in einer WG mit direkt am Neckar. Dann hat gearbeitet am Nationaltheater Mannheim. Deswegen ich bin nach Mannheim gekommen, um zu sehen seine Premiere. Dann wieder zurück. Ich könnte nicht viel Zeit bleiben. Er hat mehr Zeit in Italien verbringen. Verbracht. Und wir haben ihn geschafft. Deswegen, aber ich hatte schon Jungbusch getroffen. Jungbusch hat mein Herz.
Der Jungbusch? Die Menschen,
ja. Meine, die Jugendlichen, die Mädels, die Jungs, mit wem ich Projekte gemacht habe.
Ja, da musst du mir von erzählen. Also Jungbusch ist ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja wirklich ein Schmelzpunkt der Kulturen in Mannheim, oder?
Momentan ist ein Ballermann, ne?
Okay.
In Jungbusch. In Jungbusch. Leider ist die Gentrifizierung reingekommen. Ehrlich, tut mir so weh, weil der Jungbusch verliert den Geist, seine Identität.
Was war der Geist, als du da hingekommen warst?
Der Zusammenhalt zwischen den Bewohnern. Es gab andere Probleme. Es gab Drogenprobleme, kriminelle Probleme. Es gab andere Probleme. Aber dieser Zusammenhalt zwischen die Bewohner, die Bewohnerschaft. Und Jungbusch war immer im Wandel. Es gab Albaner, es gab Roma, es gab viele Bosnier, die dann weggegangen sind, sie könnten nicht mehr bleiben. Kosovara, es gibt verschiedene Nationen, die zusammen gelebt haben. Die Gentrifizierung hat so eine, die großen Immobilien sind reingekommen. Deswegen, viele Bewohner sind schon weg, sind weggegangen. Und diese Situation ist stillend eskaliert. Und diese letzten 3-4 Jahre ist katastrophal. Jungbusch ist beherrscht von Gastronomen, Musik laut, die Bewohner haben keine Ruhe. Und ehrlich, kein Platz für Kinder zu spielen, Spielplatz, wir kämpfen wie verrückt, aber
also eher zum Vergnügungsviertel jetzt geworden?
Das See, ein Viertel zu ausgehen.
Und das hat die Wohnstrukturen da kaputt gemacht?
Kaputt im Sinne, die renovieren die Häuser, weil Jungbusch ist ziemlich intakt und hat schöne Wohnungen, schöne Häuser, die sind natürlich sehr attraktiv für Menschen, die Geld haben. Und wenn sie gekauft haben und sie erhöhen die Miete, wie kann die Migration in den Grund sich leisten?
Ja. Wo gehen die Leute jetzt hin von da aus?
Am Rand.
Am Rand.
Peripherie. Oder in Rheinau, Waldorf. Sandhofen, wo sollen sie hin? Die schlafen nicht mehr nachts. Und es gibt eine Jungbusch-Vereinbarung mit der Stadt Mannheim. Deswegen, es gibt Repräsentanten von der Bewohnerschaft, die Themen in die Runde bringen. Und man versucht zu handeln, weil zurück kann man nicht. Und ich persönlich denke, das ist ein Effekt der Globalisierung, der System, in dem wir heute uns befinden. Ja, und das ist ein Politikum. Das ist ein Politikum. Was will man? Wir haben diese Welt am Arsch gebracht. Entschuldigung das Wort, aber das ist so.
Ja.
Ja, und ich denke, Jungbusch spiegelt die Realität der Gesellschaft. So läuft. Und die Spaltung zwischen wer kann und wer nicht kann, ökonomisch gesehen,
ja,
ist enorm, enorm. Noch mehr, noch mehr.
Das war vor 20 oder 25 Jahren dann nicht so.
Es gab andere Probleme. Mhm. Interessant ist, weil ich habe viele Kontakte, ich kenne fast 80% der Bevölkerung.
Okay.
Ja, und Frauen, Männer, nicht nur Junge, die Eltern von meinen, von die Leute, mit wem ich arbeite. Und sie sagen, die ersten Migranten, ne? Erste Generation, mhm, sie wohnen 54 Jahre, 40 mhm Jahre dort.
Ja.
Sie sagen, interessant, eine Frau hat mir gesagt, ja, damals es gab die Prostitution, aber die haben niemanden gestört. Mhm. Die sind reingegangen, wir haben nichts erlebt. Fertig. Mhm. Ja?
Ja.
Und ich sage, okay, aber es gab andere Probleme. Ein bisschen Mafia, solche Sachen. Ja, aber das jetzt ist enorm. Es gibt keinen Respekt mehr für uns. Mhm. Sie fühlen sich nicht respektiert. Es ist ein Wohngebiet. Mhm. Ja? Mhm. Und am Verbindungskanal abends ist katastrophal. Bis 5, 6 Uhr morgens. Mhm. Es ist Wahnsinn.
Ja, ist irre, wie sich so ein Viertel dann auf einmal total verändert. Du hast mit jungen Leuten da oft zu tun. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden, was die jungen Menschen im Jungbusch brauchen und was die was du da für Leute für junge Menschen antriffst. Was sind das für Leute?
Die besuchen nicht mehr den Jungbusch. Sie können nicht leisten, in die Kneipe oder in diese Restaurants zu essen. Mhm. Sie haben andere Orte gefunden.
Okay.
Und das ist ein Manko jetzt. Ich erlebe wie eine. Es gibt sehr viele Kinder, mhm, die sind die neuen Migranten, sagen wir so. Mhm. Die sind die Bulgaren, mhm, die auch da problematisch ist. Sehr problematisch, weil sie leben in 20, 25 Quadratmeter, zu viert, zu fünf. Da auch der Quartiermanagement, mein Chef, mag sehr, sehr viel, aber wo sind andere Wohnungen? Wo kriegen sie eine Wohnung? Mhm. Sie kommen hierher, sie flüchten von Bulgarien, wo noch schlimmer ist. Mhm. Und sie leben ein bisschen besser, vielleicht. Ein bisschen besser für sie wahrscheinlich, aber das ist unmenschlich, finde mhm ich. Mhm. Ja, und diese Situation prägt sehr viele in meine Seele. Mhm. Na? Wirklich, wirklich. Ja. Auch mein Humor, wenn ich laufe, wenn ich, ich besuche keine Kneipe in Jungbusch. Mhm.
Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen über deine Arbeit. Ich würde gerne wissen, wie die jungen Leute sind, mit denen du zu tun hast und was du denen bieten kannst und wie sie sich ja entwickeln können.
Vielleicht, ich kann dir sagen, die Theaterarbeit ist eine Magie. Mhm. Magie ist eine Magie, weil eröffnet sehr viel die Menschen. Für mich es ist es wichtig, einen geschützten Raum zu haben. Die Arbeit ist eine geschlossene Gruppenarbeit. Es geht nicht um Kommen und Gehen. Wenn man kommt, wenn man entscheidet, ich fordere, dass sie auch bleiben. Und die Regeln innerhalb der Gruppe werden gemacht zusammen. Mhm. Sie sind härter als ich, mhm, in Regel. Ne? Im Sinne, wenn jemand fehlt, auf jeden Fall muss ich entschuldigen. Es geht nicht, oder ich gucke ein bisschen, ich komme zwei, dreimal, dann ciao. Mhm. So geht nicht. Weil für mich ist wichtig der Prozessarbeit. Und ich sage immer, die Bühne, wie Schiller gesagt hat auch, ne? Die Bühne, auf die Bühne, es ist die Freiheit. Mhm. aber sie sollen verstehen, was bedeutet Freiheit. Weil Freiheit auf die Bühne, okay. Du kannst spielen. Ich sage, ihr besucht euch selbst. Wenn ihr auf die Bühne seid, das ist, ihr könnt erproben, in Facette von euch selbst rausholen. Mhm. Und da kann man die Aggressionen rauslassen, kann man streiten, kann man Gewalt, also jetzt mit. Im Sinne, es ist ein Ort schon der Freiheit, aber wenn ihr kommt runter, da ist die Realität. Wie gehen wir um mit der Realität oder mit der Rolle, die du gespielt hast? Was bedeutet für euch? In der Prozessarbeit, wir erfahren das. Mhm. Also für mich ist eine ein Muss, so zu arbeiten. Mhm. Es geht nicht um die Aufführung, ist schon wichtig, das ist das Ziel. Mhm. Na? Wir haben ein Ziel, aber wie kommen wir dahin? Ihr seid keine Marionette. Wenn, wollt ihr hier einer, der sagt, du komm raus, du bewegst bis dahin, nein, nicht so, jetzt diesen Test gebe ich dir, ich gebe dir die Rolle, nein. Jeder sucht seine Rolle. Mhm. Ich kann dir, wir haben, unsere Spezialität war dieses Sidewalk Theater.
Okay.
Auf die Straße. Der Jumbusch wird eine Bühne.
Okay.
Ganze Viertel. Mhm. Und wieso, dachte ich, wieso sollen wir auf die Straße gehen? Weil wir haben aufgeführt, auf die Bühne bei uns.
Gibt es ein kleines Theater? Oder ist
wir haben einen Saal, sehr ziemlich groß, und wir haben eine Bühne.
Okay.
Die für andere Aktivitäten wird abgehoben, also demontiert.
Okay, abgebaut.
Ist, abgebaut, okay. Und da, die Bühne ist, wenn ihr geht in die Moschee, sage ich immer, ihr geht in die Moschee, es ist ein Ritual. Wie geht man auf die Bühne? Man geht nicht auf die Bühne rechts, links, oben, springen und so, wie er macht. Mhm. So geht nicht. Man geht auf die Bühne zur Seite, vom Backstage rein und in Konzentration. Ohne zu springen oder so, weil die sind schon energisch. Ne?
Ja.
Und das sind die ersten Schritte, dass sie verstehen, was für eine Bedeutung hat. Und die sind normalerweise immer sehr laut. Sie sind gewohnt, auch sehr laut zu sprechen, auch laut mit ihrer Körperhaltung. Ja? Mhm, mh. Und diese Stille auch. Und wenn wir Konzentrationübungen machen, ich sage, gerade gucken, nicht hier, nicht an mich. Ihr seid bei euch jetzt. Versucht mal. Und sie sagen, wie lange dauert, wenn du mir fragst, du bleibst noch da, sage ich. Deswegen, das machen sie. Mhm. Es ist ein Ritual. Dann wir sitzen, wieder, und wir unterhalten uns. Was gibt es Neues? Wie geht es euch? Und ich erzähle auch von mir. Ja, so. Im Sinne, mit dem Ziel, dass diese Gemeinschaft vielleicht entwickelt ein Stück Demokratie auch. Der Respekt füreinander, der Zuhören. Wenn jemand spricht, sie springen, sie wollen alle reden in einmal. Moment mal, langsam. Mhm. Ja, langsam.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach dass du denen Struktur und vielleicht auch so ein bisschen Disziplin, ist das auch dabei?
Ja, ja, kann man auch so nennen. Disziplin, auch die Selbstdisziplin entwickeln. Mhm. Selbstdisziplin. Mhm. Wenn ich besuche mich selbst auch in in dem Moment, weil ich bin Teil. Okay, ich leite, ich muss immer die Situation unter Kontrolle haben, aber manchmal auch nicht, dass sie mich kritisieren auch.
Ja, und die Stücke, ja, die ihr da spielt, sind das vorgegebene Stücke oder entwickelt ihr die selber?
Wir entwickeln. Ecco, ich wollte dir sagen, dieses Sidewall-Theater, ihre Familie sind nie gekommen. Die Leute von Jungbusch gehen nicht so gerne ins Theater. Und ich habe gesagt, okay, die kommen nicht, wir gehen raus. Und Sidewall-Theater mit der Internationalen Schillertage. Wir haben 7, 8 eigene Produktionen, weil die Schillertage finden jeden 2 Jahre statt. Und sie haben uns eingeladen einmal. Und bis 2013 haben wir ein Schillerprojekt gemacht. Und, aber es bedeutet nicht, dass wir auf dass wir aufführen Schiller, Original Schiller. Also ich entferne die Themen von Schiller, die universell sind, über die Grenze der Generationen. Sehr, sehr aktuell. Thema Freiheit, der Rebellion, der Generationenkonflikte, solche Sachen, Religion. Und ich versuche, ich erzähle die Geschichte, sie müssen wissen, wie die Geschichte ist. Wir lesen nicht zusammen den Text. Es ist genug, dass ich es lese.
Ja.
Ja. Und dann ich erzähle die Geschichte, die Handlung. Und dann sage ich, welche Themen für euch sind drin.
Also jeder sucht sich quasi ein Thema mit aus.
Wir als Gruppe, wir finden die Themen. Und zum Beispiel, wir haben die Räuber gespielt, 2-mal. Das Thema der Freiheit, was bedeutet Freiheit, war ein großes Thema. Und überhaupt von, nicht Freiheit, oder doch Freiheit, aber auch Freiheit innerhalb der Familie. Was bedeutet das Thema Respekt? Und als Jungs und Mädels, die von einer anderen Kultur kommen, sie haben auch solche Werte in Bezug auf Respekt zum Beispiel. Respekt der Ältesten, Respekt der Vater. Und da kommen raus sehr viele Geschichten. Sehr viele Geschichten. Und die Rollen nachhinein entwickelt sich. Ja, und dann ich schreibe die Texte.
Und wie verändern sich die jungen Menschen, wenn die so ein Theaterprojekt, kannst du da was spüren, was da mit denen?
Doch.
Was passiert mit denen?
Es passiert sehr viel. Erstens, für mich ist wichtig, dass sie bewusst werden, weil ein Prozess und die Veränderung von einer Situation, wo ich habe keinen Bock, in die Schule zu gehen oder Ausbildung zu machen, ich will arbeiten. Ich will Führerschein, Auto und arbeiten. Ja, okay, das ist auch respektabel, perfekt, aber bis dahin, also ohne Qualifikation, du riskierst Schwarzarbeit oder ganz wenig bezahlt. Was willst du machen? Das ist dein Schein. Dieser Prozess dauert. Das ist nicht ein Projekt und dann Ende. Nach der Premiere fängt an die Arbeit wieder. Und die Konfrontation ist ständig. Ständig. Also ich provoziere ständig. Und ich kann sagen, viele haben nicht geschafft. Aber viele haben geschafft. Und ich denke, ich habe immer, wenn ich sauer bin, weil die Sachen laufen nicht gut und ich komme nach Hause, nicht in Bezug auf unseren Stück, ja, man findet immer Lösungen.
Ja.
Ich reg mich auf, ich komme nach Hause, ich bin sauer und ich sage, was mache ich mit denen? Ja. Und dann, ich gehe in die Attacke wieder. Mhm. Und ich kann sehr wenig die Distanz halten, ja. Mhm. Weil es geht um Leben.
Ja.
Und ich kann sagen, dass viele haben geschafft und gut geschafft. Mhm. Sie haben Ausbildung gemacht, sie haben ihren Job, viele haben geheiratet, haben Kinder, ich sehe nicht mehr. Also, sie besuchen mich, aber sie sind in ihrem Weg. Ja.
Ist das eine Sache, die Schule dann nicht leisten kann?
No. Weil, nein. Ich denke, nein.
Vom Elternhaus wird es nicht geleistet?
Die Eltern erlauben, aber wenn ich angefangen habe, mit Mädels war fraglich, ne? Ob die Mädels dürften. Ja. Mhm. Ja? Aber nachhinein, erstens, ich habe gesagt, aber sie sind sehr sicher, wenn sie kommen zu mir, wir sind da, dann kommen nach Hause. Mhm. Da, es gibt kein Risiko von nichts. Mhm. Aber in der Situation, wenn die Kinder verändern sich auch die Eltern.
Okay.
Das habe ich erlebt.
Okay.
Das habe ich erlebt.
Also, weil dass die Kinder quasi die Eltern dann mitziehen auf diese...
Ich denke ja.
Okay.
Ich denke ja.
Das ist super interessant, weil...
Ich denke ja. Habe ich immer so überhaupt, wenn wir reden, weil die Jungs haben mehrere Privilegien, ne? Mhm. Haben gehabt. Jetzt sind noch klein, noch zu klein. Mal gucken. Aber die...
Du denkst da gerade an eine spezielle Gruppe, weil du sagst, sie sind noch klein, du denkst an...
Weil das ist eine kleine
Gruppe. Du hast eine spezielle Gruppe jetzt im Auge. Im Auge. Weil das können wir uns jetzt nicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, können wir uns ja, nicht ja. vorstellen, was du ja, jetzt ja. meinst, sie sind noch klein.
Aber ich habe eine Gruppe von Mädchen,
ja.
die sind 22, 23 bis 26.
Okay.
Die Mädels sind gekommen, dieser Prozess dauert seit fast 10 Jahren.
Nein. Ihr macht seit 10 Jahren Theater zusammen.
Ja.
Also das ist ja...
Sie sind gekommen, sie waren 15, 16, mhm. noch in die Schule. Aber die Mädels sind fit, ne? Sie haben alles hingekriegt, alle. Sie sind wirklich fit. Und sie werden langsam gehen. Mhm. Ja, muss loslassen.
Ja, das ist jetzt interessant, man stellt sich dann vor, so ein Theaterprojekt, man trifft sich zweimal die Woche vielleicht oder einmal die Woche.
Zweimal.
Und dann ist das nach einem Jahr oder zwei vorbei und du sagst, jetzt es sind 10 Jahre. Also es ist eigentlich...
10 Jahre.
Eigentlich ist das...
Sie folgen die Gruppe der Jungs, die Gruppe der Mädels und dann, wenn wir eine große Produktion machen, wir arbeiten separat und dann zusammen die letzte Phase.
Okay.
Die letzten 3, 4 Monate, wo wir zusammenkommen für die Aufführung. Mhm.
Welche Nationalitäten hast du da alle?
Die meisten sind Türken. Mhm. Mit Hintergrund.
Also viele mit muslimischem Hintergrund?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
Ist das ein Vorteil, dass du auch keine Bio-Deutsche bist? Ist das ein.
Weiß
also,
es
du bist eine Frau und du bist keine Bio-Deutsche. Ist das könnte ja eigentlich für Leute, die jetzt einen muslimischen Hintergrund haben, für die Frauen, könnte das ja ein Vorteil sein. Ich glaube nicht, dass sie zu einem deutschen Mann da jetzt ins Theaterprojekt kämen. Oder glaubst du?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Also, mir gegenüber haben viel Respekt. Ich spüre es. Mhm. Ja? Weil entwickelt sich eine so Confiance. Sehr, sehr, wir gehen sehr nah. Mhm. Ja.
Wie? Du bist sicher auch ein Vorbild für die, weil du ja ein selbstbestimmtes Leben führst. Ja, was außerhalb von diesen
Obwohl
Hierarchien...
Obwohl sie würden nicht so leben, wie ich lebe.
Ja.
Weil ich bin immer in Bewegung, ja.
Ja.
Ich suche immer etwas, die mich für mich spannend ist. Sie werden ordentlich leben und das ist gut. Mhm. Ordentlicher als ich sind sie. Mhm. Ordentlich ist im Sinne, wir müssen nicht falsch verstehen. Ne?
Ja.
Ordnung ist auch gut. Aber ordentlich heiraten, Kinder.
Also konventionell leben. Du lebst unkonventionell. Du machst.
Die machen.
Ja.
Die sie machen. Ich brauche nicht zu sagen.
Ja.
Sie wollen heiraten, sie wollen Kinder. Das ist gut, dass sie es wollen.
Ja.
Und ich sehe auch, sie wissen, dass ich nicht eine Kirche beitrete. Mhm. Und sie sagen, was glaubst du? Mhm. Und ich sage, ja, Gott ist alles, was ich sehe, was schön ist. Mhm. Das ist Gott für mich.
Und dieser Austausch über Religion, das geht dann auch, versuchen die auch zu erklären, was für sie Gott ist?
Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Wir haben, das ist eine interessante Frage, weil wir reden sehr viel. Für sie, die meisten gehen in die Moschee am Freitag mhm. zum Beten. Aber das ist gut, weil das gibt eine Haltung auch. Das ist
Struktur im Leben.
Ja, und sie glauben an Gott und sie erzählen mir, sie sagen, im Koran steht das geschrieben, aber ich darf nicht interpretieren. Mhm. Ja, du sollst selber lesen. Eine Junge hat mir einen Koran auf Deutsch geschenkt. Aber man soll nicht interpretieren. Mhm. Ich darf nicht dir sagen, wieso diese Metapher oder so.
Okay. Na?
Wir dürfen nicht. Aber wir reden von Religion sehr oft und sie fragen mir. Sie glauben, dass wenn sie sterben, es gibt eine andere Welt. Und ich sage,
kann sein.
Kann sein. Auf jeden Fall, ich denke, wenn ich in die Erde bin, entwickelt sich ein Baum zum Beispiel.
Ja.
Und das ist ein anderes Leben für mich, sage ich. Du bist buddhistisch. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube das.
Ja.
Na, ja. Diese Entwicklung. Oder Energien, die wir nicht kennen. Weiß es nicht. Mhm. Für Leben brauche ich nicht zu wissen. Ich fühle mich so, ehrlich gesagt jetzt. Mhm. Ich muss nicht wissen, ob nach dem Tod eine Gerechtigkeit oder ein anderes Leben gibt. Ich lebe in dieser Realität. Die Gerechtigkeit muss hier sein. Ja? Mhm. Und andere Sachen sollen hier passieren. Mhm. Bis wann ich lebe. Danach, ich mache nichts Schlimmes, deswegen, wenn ein Gott gibt,
ja.
Weiß es nicht.
Wenn es den richtigen Gott gibt, dann...
Ja. Vielleicht bestraft mich, ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht.
Aber anscheinend scheint es die jungen muslimischen Frauen doch wirklich zu interessieren, wie das ist, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der wirklich aus einer anderen Ecke kommt, der das offen hält.
Ja,
das scheint ein großes Bedürfnis zu sein, dass dann...
Sie, Bedürfnis...
Oder Interesse? Oder?
Interesse.
Ja.
Mehr Interesse. Mhm. Schon. Sie sind neugierig, sie stellen mir viele Fragen auch. Und durch diese Arbeit, sie haben kennengelernt andere Menschen, die alle Deutsche sind. Mhm. Die sind meine Freunde, die kommen, um zu helfen auch, weil einer mag die Bühne, der andere hilft, solche Sachen, ja. Mhm. Und sie kommen in Gespräch.
Ja.
Und sie stellen auch unbequeme Fragen manchmal. Mhm. Und es ist sehr interessant.
Ja, interessant ist es auch, warum dieser Austausch sonst nicht passiert. Ja? Braucht es diesen geschützten Raum wahrscheinlich, den du bietest dann?
Die geschützte Raum ist für mich wichtig, weil wenn ich mit einer neuen Gruppe anfange, zum Beispiel, sie sollen sich sicher fühlen. Mhm. Auch innerhalb der Zeit, im Laufe der Zeit, besser gesagt auf Deutsch, im Laufe der Zeit, wenn jemand will aufhören, ist auch frei zu gehen. Und kommen andere neue rein. Mhm. Die Gruppe testet. Und ich sage, muss nicht testen. Wir testen, indem wir arbeiten zusammen. Jetzt muss nicht sagen, er muss eine Probe machen, vor dass wir ja sagen. Mhm. Solche Sachen. Mhm. Nicht so ernst, aber quasi ernst. Ja. Und die Gruppe sagt auch, was wir hier erzählen, muss nicht draußen.
Okay.
Weil sie erzählen alles, ich weiß alles. Mhm. Alles. Was sie machen, was sie denken, was sie erleben, sie erzählen mir alles.
Okay.
Es ist eine, ach, wie soll ich sagen, sie mögen auch so sagen, wir sind wie eine Familie.
Ja.
Als Bild, ne? Dass du kannst dich vertrauen.
Ja.
Sie trauen sich sehr viel. Ich erlaube auch sehr viel.
Okay, ja. Weil es natürlich bei dir so, es ist gut aufgehoben und es ist natürlich, es wird jetzt nicht bei dir am, zum Beispiel am Koran oder an irgendwelchen Verhaltensregeln gemessen. Bei dir ist es offen. Ja, und in der, und vielleicht ist diese Diskussion in der Familie ja viel schwerer, weil ja sofort entweder die Hierarchien in der Familie oder die Religion eine Rolle spielt, wie man denken muss.
Genau, genau. Und da sie fühlen sich frei,
ja, cool,
zu sagen auch etwas oder sie trauen sich,
ja,
sie trauen sich offen zu reden. Und ich sage, für ihr kommt für Theater, oder? Mhm. Ihr wollt auf die Bühne gehen,
ja,
aber muss mit dem Bauch raus, ne? Sonst ja, geht nicht.
Ja. Lisa, wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du verändern?
Ich würde ein Theaterraum, also ein Theater, das ist mein Wunsch, nur ich spiele kein Lotto oder so.
Ja.
Und habe ich keinen Sponsor, der so viel Geld hat und ein Theater zu. Aber nicht nur für Theater, ein Raum, wo man kann Musik machen. Es gibt die Orientalische Musikakademie,
ja,
die auch wenig Platz hat. Ja. Wir haben auch Projekte gemacht zusammen.
Mhm.
Es gibt Laboratorio 17, eine Kunstinitiative, wo ich auch Begründerin bin, wo ich Kunstprojekte gemacht habe.
Mhm.
Aber die sind alle kleine Räume. Man muss wirklich Fantasie haben. Ja? Deswegen auch draußen spielen.
Mhm.
Ja, weil die Kulisse fantastisch am Verbindungskanal, alte Fabriken. Die Gentrifizierung hat auch diese Orte weg, weil die alten Fabriken, die alten Räume, Werkstätte, die leer waren, sind nicht mehr da.
Mhm.
Wir sind rein überall, in Höfe, in Balkonen von Bewohnern. Jetzt, ja, ein Theater, ein Raum, wo man kann Theater, Musik und Tanz machen für der Jungbusch. Wenn ich hätte, das Geld würde ich haben.
Und glaubst du, das ist, es gibt ja in Ludwigshafen und in Mannheim Theaterräume. Wäre das nicht denkbar, dass die Philharmonie so ein Raum würde oder das Nationaltheater zum Teil ein Raum dafür würde? Fühlen die Leute sich im Jungbusch nur sicher? Glaubst du, dass es wirklich deine Heimat haben muss?
Das Thema Heimat ist sehr wichtig. Und im Nationaltheater, wir haben gespielt für Nationaltheater.
Ja.
Ja? Und wir waren sehr froh, weil wir sind im Programm der Schillertage. So, man hatte auch mehr Aufmerksamkeit. Sie waren alle in der Gruppe sehr stolz.
Mhm.
Aber diese Räume sind geschlossen.
Mhm.
Können wir nicht dort spielen, produzieren.
Mhm.
Und im Nationaltheater gibt es diese Burger-Ensemble.
Mhm.
Deswegen, sie machen ihre eigene Produktion. Ich weiß nicht.
Mhm.
Habe ich nur 2-3 Sachen gesehen.
Mhm.
Und ein Wunsch für, ja, weil der Jungbusch hat das verdient. Ich habe das Theater da gebracht, aber wir haben immer, ich habe immer diesen Wunsch gehabt, wenn wir hätten einen Raum, wo wir müssen nicht abräumen jedes Mal, wenn wir gehen. nach einer Produktion alles weg im Keller vom Gemeinschaftszentrum. Wir müssen ja, achten.
Auf die Zeiten, ja.
Ja, es ist anders, wenn man hat einen Raum, wo man kann gemütlich gehen und auch lassen, die Requisiten. Die ganze, ich gehe mit Auto hin und her, mit Koffer, ständig. Deswegen habe ich ein Kangoo, ja, weil ich habe Platz.
Ja.
Ja, so. Und jetzt, ich mache mir Sorge, weil mit der Gentrifizierung viele sind weg, wie man kann auch neue Leute rekrutieren, Projekte zu machen.
Okay.
Ja, so.
Lisa, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben und in deine Arbeit.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Also es ist super interessant und ich hoffe, dass du noch lange mit deinen Leuten da zusammen sein kannst, dass sich vielleicht auch wieder Sachen zum Positiven verändern. Und dass vor allem die jungen Leute weiter eine Chance kriegen, sich mit Hilfe des Theaters und dir zu entwickeln. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke.